sage, soll ihn erfreuen, was er mir schenkte, gebe ich zurück.
Schönen Abend, liebe Hörerfamilie von Radio Maria. Am Mikrofon begrüßt Sie Johanna Polakowitsch. Zur heutigen Unser Glaube-Sendung mit zu dem Thema Begleitung von Jugendlichen in schwierigen Entwicklungsphasen darf ich Sie herzlich begrüßen. Und die Sendung startet in wenigen Minuten. Über Skype sind wir nun verbunden mit unserem Referenten Dr. Reinhard Pichler. Guten Abend.
Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass wir uns heute zu einer ungewohnten Zeit hören. Und zwar zu einem Thema, das eben auch Jugendliche ansprechen soll, die möglicherweise eher um diese Zeit mithören. Und das ist einfach, wie gehe ich um mit Schwierigkeiten als Jugendlicher und wie gehe ich um mit schwierigen Jugendlichen. Und es ist ein Thema, das häufig auch in der Pubertät ist, wo auch in der Pubertät die Phase ist, wo ja die Eltern schwierig werden. Und in dieser Phase ist es vor allem für die Jugendlichen zunehmend eine Frage, warum werden die Eltern immer peinlicher und warum sind die Eltern immer die das nicht verstehen, worum es mir als Jugendlicher eigentlich geht. Und auch, wieso kann ich mich nicht deutlich machen, warum kann ich mich nicht ausdrücken, warum kann ich nicht es so rüberbringen, dass die anderen mich verstehen. Ich bin dann oft allein als Jugendlicher, fühle mich nicht nur unverstanden, sondern auch ins Eck gestellt oder nicht genug geliebt. Wenn ich dann mit meinen Freundinnen oder Freunden bespreche und die anderen nehmen es auch nicht ernst, fühle ich mich noch mehr allein. Und oft ist dann der Ausweg, dass ich sie nicht hineinfresse. Und das ist schade, weil ich kann euch Jugendlichen nur sagen, ihr habt recht mit euren Empfindungen und ihr spürt es richtig, aber ihr drückt es einfach oft nicht richtig aus. Und dieses Ausdrücken lernen, das ist einfach auch ein Prozess, der Frustrationstoleranz braucht. Und diese Frustrationstoleranz, die lernt man blutig, eben ab der Pubertät, dass einem Dinge, die einem wichtig sind, nicht gelingen und dass man nicht Dinge vermitteln kann, die man gern vermitteln will, und dass, wenn man innerlich was ganz Kostbares in sich trägt und was ganz Wertvolles hat, man nicht weiß, ob man dieses Kostbare als Perle vor die Säue wirft oder ob man dieses Kostbare überhaupt wirklich als Kostbares in sich trägt. Also man weiß oft selber nicht, ist es, was man jetzt da glaubt, kostbar oder ist es eh nicht kostbar? Und ist es was Heiliges oder eh nichts Heiliges? Und warum verstehen mich die anderen nicht? Oft verstehe ich mich ja selbst nicht. Und diese Frustrationstoleranz, die gelingt, wenn ich drei Schritte beachte. Der erste Schritt ist, dass wenn ich merke, keiner versteht mich und ich bleibe allein mit meinen Gefühlen und mit dem, was ich in der Tiefe empfinde, dann geht es einfach darum, Brust raus, Bauch rein, so ähnlich, oder einfach halt innerlich zu sagen, ich weiß, ich bin nicht deppert, ich habe recht, das gibt's ja nicht, ja. Oder so ein anderes Bild, Krone zurechtdrücken, wenn sie schief geworden ist und wieder weitergehen. Also diesen Selbstwert nicht zu verlieren. Das ist so dieser erste ganz wichtige Schritt. Und wenn mir das gelingt, dass ich, obwohl ich mir unsicher bin, trotzdem versuche, standzuhalten, trotzdem versuche, die Fahne hochzuhalten, dann kommt der zweite Schritt, und der ist, dass ich noch einmal einen Anlauf wage und mich den anderen nochmals zumute, eine gute Freundin oder guten Freund, und ihm das nochmal erklären versuche. Die Erwachsenen würde ich mal auslassen, weil die verstehen mich wahrscheinlich eh nicht. Ich kann es natürlich probieren, aber ich darf dann nicht enttäuscht sein, wenn sie mich wieder nicht verstehen. Warum verstehen mich Erwachsene oft schlechter als Gleichaltrige? Weil die andere Dinge mitbedenken, die Erwachsenen. Ich bin ja selbst ein Erwachsener, ich bin 47 und ich arbeite viel auch mit Jugendlichen, auch in der Therapie, bin ja auch Psychotherapeut, und ich merke, ich denke anders, weil ich komme aus einer anderen Generation, die auch anders damals Dinge empfunden hat, und ich muss mich jetzt in die Generation, die jetzt da eben zwischen 15 und 20 ist, erst hineindenken, wie könnten sie es meinen? Und da frage ich dann auch als Erwachsener oft blöd nach, und bin froh, wenn sie es mir dann nochmal erklären, wie sie es sehen. Und ich brauche einfach länger, weil ich nicht diese Gedankengänge habe, die einfach Jugendliche haben. Und so hat einfach jede Generation ihre Gedankengänge. Das ist auch sogar hirnorganisch begründet, weil die Generation X, also die Millennials, also die 1995 so bis 2005 geboren sind, ungefähr, also um die Jahrtausendwende, das ist die erste PC-Generation. Also das waren die zwischen 1995 und 2005 so 15 Jahre alt waren. Ab 15 halt, ja. Und die sind voll mit dem PC aufgewachsen und die haben einen ganz anderen Zugang zum PC als wie die Generation Mi, die in den 70er Jahren aufgewachsen sind. Die können mit dem PC viel schlechter umgehen als wie die Generation Y eben jetzt mit um die Jahrtausendwende. Und die Gründergeneration zum Beispiel, also die Omas und Opas jetzt, ja, also die in den 40er und 50er Jahren eben geboren worden sind und dann eben nach dem Krieg ab 15 waren und dann halt quasi alles wieder aufgebaut haben, die haben wieder einen komplett anderen Zugang zum Computer. Überhaupt nicht so intuitiv. Und das hat eben auch hier organische Gründe, weil wer zwischen 15 und 20 oder zwischen 10 Jahre und 20 Jahre mit dem Computer aufgewachsen ist, geht viel intuitiver mit dem Computer um als einer, der nicht damit aufgewachsen ist. Und dann gibt es ja auch noch die Generation Z, eben die Handy- und Tablet-Generation oder die Wischer-Generation, die eben alles wischen am Handy, die viel, viel intuitiver mit dem Handy und mit dem Tablet umgehen, die viel schneller SMS oder WhatsApp tippen können, wo der Daumen ganz anders bereits ausgebildet ist und auch ganz andere Muskelpartien ausgeprägt hat, als wie ein Daumen von jemand, der 1970 geboren ist. Und bin schon gespannt, was die nächste Generation, nämlich die Generation AA sein wird, die ab dem Jahr 2020 15 Jahre alt wird. Da ist nochmal wieder ein anderer Zugang zu erwarten. Auch von der hirnorganischen Struktur sind Generation Z Menschen viel schneller im Erfassen von digitalen Inhalten als wie die von der Generation Y. obwohl die schon mit dem Computer aufgewachsen sind. Aber das mit dem Tablet geht einfach viel schneller als mit dem Computer und daher müssen auch die Synapsen schnellere, also die Hirnreizweiterleitung, die Synapsen haben dann auch schnellere Verbindungen auf diesem Bereich und haben stärker ausgebildete Synapsenströme als wie die von der Generation Y. Und die von der Generation X, also die in 80er, 90er Jahren geboren sind, die ticken dann noch langsamer. Die haben dafür wieder andere Dinge besser ausgebildet. Die können besser motorisch schreiben zum Beispiel. Aber das ist jetzt, wir sind immer noch beim zweiten Punkt, wo es darum geht, ich gehe zu einem Gleichaltrigen und sage es ihm noch einmal, worum es mir geht. Und versuche noch einmal, mich dem anzuvertrauen, ob er mich versteht. Wenn er mich versteht, bin ich happy, ist mein Selbstwert gestärkt und ich fühle mich in der Peer Group, also bei meinen Gleichaltrigen, positiv unterstützt, weil ich merke, ich bin da nicht allein und es gibt auch jemand, der mich noch versteht und ich bin am richtigen Weg so quasi. Ja? Ich bin nicht alleine. Wenn mich keiner versteht und einigen Jugendlichen geht es so oder es gibt nur ganz wenig Gleichaltrige, die mich verstehen, die wohnen halt, keine Ahnung, 300 Kilometer entfernt und ich muss mit ihnen immer wieder telefonieren, dass ich dann nicht allein bleibe, ja? Weil keiner mich so empfindet wie ich. Ja? Zum Beispiel mein religiöses Empfinden ist so, dass mich die meisten nicht verstehen und ich fühle mich dann so fremd und fühle mich dann so anders. Und dann geht es einfach auch darum, nicht aufzugeben, sondern den dritten Schritt zu wagen und innerlich mich hinzusetzen und innerlich dran zu bleiben, dass ich die Wahrheit finde. Also viele Jugendliche, die jetzt zum Beispiel auf der Mehrkonferenz waren, jetzt da in Augsburg, sind hingefahren, haben es mir auch erzählt, weil sie mehr über sich erfahren wollten. Viele sind dann leider auch enttäuscht worden, weil sie gar nicht mehr von sich erfahren haben, ja? Weil sie auch von anderen dann inspiriert wurden, was positiv ist, aber was nicht positiv ist, ist, dass sie nicht zu sich finden, sondern dass sie eher von sich wegkommen. Dass sie eher von außen geleitet werden als von innen geleitet. Und für die innere persönliche Reifung sind das gute Impulse, wie so große Konferenzen, aber das Eigentliche, die eigentliche Seelenarbeit, die kann ich nur in der Stille machen und im Zweiergespräch oft. Also es prägt sich auf so Riesenkonferenzen zwar eine Meinung aus, aber die hält dann nicht im Alltag. Während wenn ich das zu Hause innerlich mir erarbeite oder es mit einer besten Freundin oder besten Freund durchacker oder auch mit einem geistlichen Begleiter durchgehe, den ich vertraue, dann hält das viel mehr. Dann bin ich viel reifer, viel stärker und viel vom Selbstwert viel unabhängiger von anderen. Ansonsten richte ich mich immer danach, was die anderen sagen, wie die anderen denken, wie die anderen fühlen und versuche mich ganz auf die Meinung der anderen auch jetzt nochmal zu konzentrieren und das abzustimmen, weil ich selber schwer alleine stehen kann. Also ich brauche oft noch den anderen, damit ich selber nicht umfalle. Ich muss den anderen umarmen, weil ich selbst allein noch nicht so gut stehen kann. Ja, das sind jetzt einfach die drei Schritte. Und wenn wir jetzt zum nächsten Schritt kommen, wenn Jugendliche wirklich zunehmend mehr Schwierigkeiten kriegen und abstürzen in entweder Isolation oder in Süchte oder in Beziehungen, sich verlieren, also sprich total beziehungsabhängig werden, fremdgesteuert werden, oder sich verlieren in eine übertriebene Frömmigkeit, also abgehoben sind und nicht mehr real in der Welt ihr Leben meistern, eigentlich in so einer Traumwelt leben, in einer virtuellen Scheinwelt, die halt auch spirituell sein kann, oder wenn sie sich nicht mehr spüren, weil sie sich innerlich abschalten, dann spricht man eben von schwierigen Jugendlichen, die wo man unterschiedlich, auf unterschiedliche Arten und Weisen Zugänge finden kann und wo vor allem der Jugendliche selber auf unterschiedliche Art und Weise wieder rauskommen kann. Ich würde die einzelnen Punkte von den Schwierigkeiten nachher durchgehen und würde noch jetzt um einige Takte entspannender Musik bitten.
Sie haben eingeschaltet zur Sendung Unser Glaube, Begleitung von Jugendlichen in schwierigen Entwicklungsphasen. Ich darf Ihnen, Dr. Reinhard Pichler, nun wieder das Wort übergeben.
Ja, gehen wir mal die einzelnen Schwierigkeiten durch, die es geben kann. Ist natürlich nicht erschöpfend, es gibt alle Varianten, aber das sind so die großen Schwierigkeiten. Der Jugendliche zieht sich immer mehr zurück, weil er einfach frustriert ist, weil er eben sich nicht verstanden fühlt. Und weil er innerlich spürt, keiner mag mich, ich bin allein und mir reicht's auch, ich frustriere, ich habe nicht genug Frustrationstoleranz und ich hau einfach ab innerlich. Ich hau mir selbst innerlich ab und gehe dann oft in Depression, gehe dann in eine Leere, gehe in eine Sinnlosigkeit und werde immer kontaktärmer. Also sprich, habe keine Freunde, gehe nicht fort und bin scheinbar brav für die Eltern, aber das ist eigentlich ein gefährliches Zeichen. Ja? Also wenn der Jugendliche überhaupt nicht mehr lebendig ist und nur angepasst und nur abwesend, muss ich mir viel mehr Sorgen machen, als wenn der Jugendliche eher ausflippt. Also ich zumindest, als Vater von drei Kindern. Also ich freue mich über meine Kinder, wenn sie ausflippen, als wie wenn sie komplett abtauchen. Und ist auch Typsache natürlich. Gut, also wie locke ich jetzt einen Jugendlichen als Erwachsener wieder raus? Oder wenn ich unter Geschwistern, wie kann ich meine Schwester, meinen Bruder wieder rauslocken? Wie kann ich als Freund, Freundin, wenn ich merke, der geht innerlich in sich und sperrt sich quasi ein, wieder rauslocken? Eine Möglichkeit ist, das ganz klar ansprechen und sagen, du, was ist los? Du ziehst dich immer zurück, du lässt den Kopf hängen, du redest nichts mehr, du machst da alles mit dir aus. Was ist los? Ganz klar ansprechen. Jugendliche wollen klar angesprochen werden. Wenn nicht, freue ich mich, wenn ich dann Rückmeldungen kriege, stimmt so nicht. Ja? Auch alles Typsache, aber eher wollen sie klar angesprochen werden. Zweiter Punkt ist, wenn ich merke, das klar ansprechen hilft nichts, ich komme da nicht hin. Gebe ich dem Jugendlichen Zeit, setze mich neben ihn hin und warte, bis er kommt. Das ist ein bisschen schwierig und herausfordernd, weil ich weiß ja nicht, ob er kommt. Und da kann ich möglicherweise sitzen und Spinnweben bekommen. Trotzdem ist wichtig, dran zu bleiben und einfach anbieten, dass ich da bin. Nächster Punkt ist, der Jugendliche sucht ganz im Außen, ist selber gar nicht er selbst, sondern lässt sich voll von den anderen prägen, lässt sich voll von Freunden beeinflussen, auch schlechten Freunden. Ich mache mir wahnsinnige Sorgen, dass er nur in schlechter Gesellschaft ist. Er entwickelt sich aus meiner Sicht, aus der Sicht des Erwachsenen, aber auch aus der Sicht des Bruders, der Schwester oder des Freundes und der Freundin, ja, gar nicht gut, weil er Dinge extrem macht, die keiner mehr nachvollziehen kann. Da sind wir wieder beim ersten Punkt. Es kann wirklich keiner mehr nachvollziehen, auch wenn er sich noch so sehr bemüht, der andere, und ihn noch so gern hat. Ja. Es ist schlicht und einfach nicht gut, was er macht. Objektiv von außen gesehen. Auch für den Gleichaltrigen ist es keine gute Idee, zum Beispiel jeden Tag sich eben einen Ofen zu bauen oder mehrere Ofen und schon in der Früh damit anzufangen und zwischendurch noch chemische Drogen zu nehmen und so weiter, wenn wir jetzt zum Thema Sucht kommen. Ja. Das kann jeder nachvollziehen, ist keine gute Idee und man kriegt keinen Kontakt mehr zu den Jugendlichen. Dann ist ÖH und dann darf man nicht lang zuschauen, sondern dann muss man wirklich zu Profis gehen und sagen, du bist ja selbst außer Kontrolle geraten, du brauchst ja jetzt Hilfe. Und zwar engmaschige Hilfe. Und da gibt es auch jetzt nicht, na warten wir noch und wird schon, ja, sondern da braucht es dann auch einen durchaus deutlichen Druck und eine Vermittlung, das ist jetzt echt ernst. Das ist jetzt der Schluss mit lustig. Und selbst wenn es der Jugendliche wehrt und sagt, lass mich in Ruhe, dann geht es darum zu sagen, du kannst das selber nicht mehr einschätzen, du kannst es von dir aus nicht mehr in den Griff kriegen. Du kriegst da jetzt von mir einfach einen Service, weil Gefahr im Verzug ist. Und da hilft es nichts, jetzt dem Jugendlichen den Geldhahn abzudrehen und sagen, dann organisiere die Drogen von woanders, ja, oder schau, wo du das Geld herkriegst. Das hilft nichts, sondern man muss wirklich dranbleiben, dass der Jugendliche professionelle Hilfe bekommt, wo er sich verstanden fühlt, auch wenn er nicht will. Da muss man ein Stück gegen seinen Willen agieren, auch wenn das eine heikle Sache ist. Aber alles, was in absolute Extreme entgleitet, ja, oder auch Sekten, wenn ein Jugendlicher zu Sekten kommt und nicht mehr ansprechbar ist für die restliche Umwelt, sich von der Persönlichkeit massiv verändert, ja, dann braucht es eine intensive Intervention, dass er nicht noch mehr sich einigelt. Wenn ich spät dran bin, erwische ich ihn eh nicht mehr. Dann ist er schon so entschieden und auch so stark und so selbstbewusst in die falsche Richtung unterwegs, dass ich ihn nicht mehr erreiche. Dann muss ich ihn so lange gehen lassen, bis er von sich aus wieder kommt, was oft ein furchtbarer Kreuzweg ist und ganz schwer. Aber wenn ich dran bin, wenn ich mit den Jugendlichen in Kontakt bin und wahrnehme ihre Veränderung, muss ich da bei diesen Punkten schnell reagieren und nicht zuwarten. Wenn jemand erst anfängt mit den Drogen oder anfängt mit der Sekte, kommt er auch viel leichter raus, als wenn ich erst nach einem halben Jahr draufkomme oder nach 3 Monaten, dann kann das schon wirklich zementiert sein. Nächster Punkt ist, wenn ich beziehungsabhängig werde. Es gibt ja substanzgebundene Süchte und substanzungebundene Süchte und Beziehungsabhängigkeit ist eben eine substanzungebundene Sucht, aber ich mache mich voll von einem Menschen abhängig. Ich bin total auf meine Freundin oder meinen Freund fixiert. Ich verehre sie abgöttisch, ich bete sie an, was allein das schon ungesund ist, ja, weil ich einfach enttäuscht werden muss, weil dieser Mensch nicht Gott ist und Fehler hat und mich daher enttäuschen muss. Und es daher logisch ist, dass wenn ich mich von diesem Menschen abhängig mache, das nicht gut gehen kann. Wenn es jetzt ein Erwachsener von außen obergescheit sagt, wird es nicht viel helfen, sondern da ist das Mittel der Wahl, dem Jugendlichen klarzumachen, dass er seine innere Beziehungsfähigkeit dann vertiefen kann und stärken kann, wenn er selber stehen lernt. Das ist eben das Beispiel, was ich zuerst gebracht habe mit, er muss den anderen umarmen, weil er sonst alleine selbst nicht stehen kann. Er würde sonst umfallen. Also er braucht die Umarmung als Halt, um nicht zu fallen. Und da ist in diesem Punkt Selbstwertstärkung ganz wichtig. Wie geht Selbstwertstärkung in diesem Zustand, wenn er sich voll von dem anderen abhängig macht? Man versucht mit dem Jugendlichen auch Dinge zu erarbeiten, zu erleben, zu tun im Alltag, dass er merkt, hey super, das kann ich allein, das kann ich gut allein, das kriege ich hin, das macht mir auch Freude und da brauche ich nicht den anderen dazu, sondern das kann ich auch allein machen. Also Sie sehen, man muss eigentlich individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Entwicklungshürden des einzelnen Jugendlichen oder der einzelnen Jugendlichen eingehen, weil die ganz unterschiedlich sind. Oder wenn sich ein Mädchen hässlich findet und den Selbstwert dadurch voll geschwächt hat, dann in die Magersucht gerät, auch eine substanzungebundene Sucht, dann geht es auch hier darum, diesen Selbsthass zu bearbeiten. Magersucht hat immer mit Selbsthass zu tun, mit innerer Ablehnung. Und da geht es wirklich darum, wie kann ich mich selber lieben lernen? Wie kann ich selber annehmen lernen? Ich muss den anderen nicht beweisen, dass ich das hinkriege. Es ist nämlich dann die Kombination aus Selbsthass und Liebe nur durch Leistung erfahren zu haben. Viele Jugendliche verwechseln Liebe, die einfach geschenkt wird, ja, für die man nichts leisten muss, mit ich kaufe mir Liebe durch Leistung, durch brav sein, durch perfekt in der Schule sein, durch supergläubig sein, durch alles super machen wollen. Ja. Je frömer, desto besser. Und ich entscheide mich am besten schon mit Kano, mit 16, dass ich jetzt der Jesus alles schenke und mit 16 schon ins Kloster gehe. Das kann schon eine echte Berufung sein, aber das kann auch eine übertriebene Leistungsfrömmigkeit sein, weil ich eigentlich mir unsicher bin, wie ich mein Leben schaffe. Und ich denke mir, durch Strenge und durch Härte zu mir gelingt mir das besser. Was ein Irrtum ist, weil ich das dann nicht leben kann, weil ich dann frustriert bin, dass ich es nicht leben kann. Und dann komme ich im Endeffekt dazu, dass mir das dann alles gar keinen Spaß mehr macht. Und nicht selten hören dann Jugendliche auf, überhaupt zu glauben, weil sie sagen, das ist für mich nichts. Gott macht mich eigentlich nur fertig. Und das ist total schade, weil sie eigentlich sich überfordern und nicht aufgrund von der Unsicherheit, von der eigenen Selbstunsicherheit, sich so unter Druck bringen, dass sie dadurch Gott, dass ihr Gottesbild zu sehr stressen, bis es für sie nicht mehr lebbar ist, und dann schmeißen sie das Gottesbild weg, was gut ist, aber damit schmeißen sie auch gleich den Glauben weg. Harmonischer wäre, mit das Gottesbild mitwachsen zu lassen und auch bereit sein, dass sich das Gottesbild auch ändern kann und dass es sich weiterentwickelt, ja, und vor allem ein gütiges, barmherziges, freies Gottesbild zu bekommen und nicht eines, das nur von Leistung oder von Strenge dominiert wird. Überraschend viele Jugendlichen, vor allem in Erneuerungsbewegungen, haben ein extrem strenges Gottesbild. Nächster Punkt ist die Unfähigkeit des Jugendlichen, sich auf die nächste Entwicklungsstufe einzulassen. Die reagieren dann mit Angst oder reagieren mit Unsicherheit, ziehen sich innerlich auch wieder zurück, aber in der Art, dass sie es sich nicht trauen, etwas Neues anzugehen, was Neues auszuprobieren. Sie machen immer nur dasselbe, sie machen immer nur das, was die anderen in der Klasse machen oder vom Freundeskreis machen. Sie sind lieber in der vierten Reihe als in der zweiten. Die zweite ist schon viel zu heiß, ja. Die erste Reihe geht gar nicht. Und auch hier geht es darum, diesen Jugendlichen Zeit zu geben, dass sie für sich was entdecken, was sie sich zutrauen, wo sie sich wohlfühlen. Und die brauchen Zeit. Wenn da die Eltern und die Lehrer durch Leistung Dinge herausfordern und Dinge pressen, dann ist es oft so, dass es dann eher schlechter wird. Es wird dann oftmals so, dass sie sich noch mehr zurückziehen und noch mehr unsicher werden, dass sie nach außen hin zwar jetzt was tun, damit die anderen zufrieden sind, aber nach innen emigrieren sie immer mehr. Gut, dann kommen wir zum Bereich der Sexualität. Muss man dann ein bisschen unterscheiden eben von den Burschen her. So ist das Hauptthema beim Burschen, wie kann ich mich beweisen, sowohl vor gleichaltrigen Burschen als auch vor Mädchen, und wie bin ich auch geachtet bei den gleichaltrigen Burschen und wie bin ich geachtet bei den Mädchen. Und da geht es oft darum, wie potent bin ich, wie cool bin ich, wie sehr kann ich mich auch durchsetzen, wie sehr bin ich Schwarm von den Mädchen, wie sehr bin ich im Mittelpunkt. Und da können narzisstische Persönlichkeitsstörungen entstehen, wo eben bestimmte Burschen zu stolz und zu eingebildet werden und alles nur auf sich beziehen und dann extrem eitel werden, bis dahin, dass sie sich sogar schminken und bis dahin, dass sie nur Wert auf ihr Äußeres legen, bis dahin, dass sie nur Wert auf ihren Körper legen und sich seelisch und geistig und spirituell überhaupt nicht mehr weiterentwickeln. Das ist bei Burschen mehr die Gefahr als bei Mädchen, obwohl bei Mädchen natürlich auch sehr häufig ist, bin ich schön und wie schön bin ich und ich möchte noch schöner sein und ich möchte die Schönste sein, Schneewittchenphänomen, und bin dann die kalte Schönheit, die niemand an sich ranlässt, oder ich werde dann die durch die Schönheit und durch starkes Schminken und durch intensive, aufreizende Kleidung eigentlich immer nur Leute, also Burschen, anziehen möchte, ohne eigentlich zu wissen, was ich damit auslöse. Also ich merke dann als junges Mädchen gar nicht, dass ich einen viel zu tiefen Ausschnitt trage und ich dadurch die Burschen verwirre, weiß gar nicht, was ich damit auslöse, aber wundere mich, warum die alle so auf mich reagieren. Also oft ist das, was ich unbewusst möchte und dann auch vermittle, gar nicht so, dass ich das dann wahrnehme, wie das wirklich wirkt, und bin dann oft naiv verunsichert. Und da ist dann gut, wenn es dann einen Freund oder Freundin gibt, der eben älter ist, so einen väterlichen oder mütterlichen Freund, die mir dann auch ein bisschen sagt, wie ich wirke. Also Selbst- und Fremdbild ist da oft in dieser Phase sehr unterschiedlich. Auch kein Geheimnis ist, dass Burschen oft durch zu frühe Pornografie in einen Kreislauf kommen, des sich ständig Selbstbefriedigens und ständig sich noch härtere und intensivere Pornos anzuschauen, wo sie dann erste Beziehungserfahrungen mit Mädchen normal gar nicht machen können, weil sie ständig die Pornos dann im Kopf haben, die Bilder gar nicht rauskriegen und dadurch dann gar nicht in der Lage sind, normale Beziehungen dann zu starten und zu führen. Da muss oft von einem Priester dann auch diese ganzen Porno-Erinnerungen gelöst werden und freigesetzt werden, dass sie sich wieder frei auf Mädchen zubewegen können. Bei den Mädchen ist oft das Thema, dass sie aufgrund von Hoffnung, den anderen zu gefallen, in Gedanken zu weit gehen, und wenn mal ein Bursch sich in sie verliebt und da eine erste zaghafte Beziehung entsteht, die ganz anfanghaft ist oder sogar noch nicht einmal anfanghaft ist, wo der Bursch noch gar nicht kapiert, dass sie zusammen sind, ist das Mädchen schon fix mit dem Burschen zusammen und überlegt schon, wie das ist, wenn wir heiraten und wie viele Kinder wir haben und in welchem Haus wir wohnen. Und für das Mädchen ist das schon viel fixer, als es für den Burschen ist. Und deshalb ist dann das Mädchen unglaublich enttäuscht und verletzt, wenn der Bursch das dann lässig nimmt und überhaupt dann nicht reagiert, so wie das Mädchen sich das erhofft. Und die sind dann oft sehr, sehr verletzt und ziehen sich dann zurück, weil sie total enttäuscht sind und der Bursch kriegt gar nichts mit, was eigentlich gewesen sein soll, weil für den war noch gar nichts und für das Mädchen war schon fast die Hochzeit. Und jetzt geschieht fast eine Scheidung, obwohl noch gar nichts war. Damit will ich nicht sagen, dass jetzt die Mädchen naiv sind, sondern Mädchen malen sich oft viel mehr aus in der Vorstellung, in der Fantasie und sind auch verantwortungsvoll, auch weil sie ja die Möglichkeit haben, bereits schwanger zu werden, denken sie viel weiter schon die Konsequenzen durch, auch durchaus realistisch, also gar nicht naiv, und überlegen sich, ob ich mir das vorstellen kann. Also sind eigentlich von der Beziehungsfähigkeit oft viel weiter als Burschen, auch viel reifer als Burschen. Mädchen sind überhaupt um 1-2 Jahre reifer als gleichaltrige Burschen und daher sind gleichaltrige Beziehungen oft sehr unreif, wobei wenn Mädchen deutlich ältere Burschen haben, also so um 4 Jahre ältere, sind diese Mädchen meist überfordert, weil der Bursch dann schon oft erfahrener ist und sie dann in ihrer Entwicklung überfordert und eigentlich Dinge dann bereits selbstverständlich voraussetzt, was das Mädchen noch gar nicht nachvollziehen kann. Und deshalb ist es eben so gut, dass es diese ganzen Bewegungen gibt, wahre Liebe wartet und rein vor der Ehe, all diese Sachen, weil die Reifung noch nicht da ist. Und wenn man die Dinge zu schnell durchzieht und die Sexualität zu schnell lebt, kommt einfach die ganze Seele nicht nach und am Schluss bleiben Verletzungen über, sowohl bei Burschen als auch bei Mädchen. Und das ist natürlich urschade, weil dann die nächsten Beziehungen davon belastet sind. Und es braucht auch, wenn ich bereits eine intensive Beziehung mit Geschlechtsverkehr gehabt habe, die in die Brüche gegangen ist aufgrund von sehr hoher Unreife, brauche ich da auch noch einmal eine Befreiung, dass ich loskomme von diesen ersten verletzenden Erfahrungen, dass ich mich überhaupt gut auf neue Beziehungserfahrungen einlassen kann. Und deshalb ist auch so wichtig, da das nicht nur zu beichten, sondern dass ein Priester auch all diese alten, verletzenden, intimen, intensiven Beziehungen auch löst, damit ich wieder frei bin und offen bin für Neues. Das wird nicht automatisch in der Beichte gelöst und getrennt, sagt man auch. Ja. Das muss man extra darum bitten. Und viele Priester wissen da nicht um diese so wichtige Handlung, die sie von ihrer Aufgabe und von ihrer Vollmacht gut tun können, damit die Jugendlichen wieder neu durchstarten können. Weiterer Punkt, wo es Entwicklungsverzögerungen gibt, ist, wenn eine Beziehung sich verfahrt, wenn sie so enttäuscht sind, weil eben entweder Beziehungsabhängigkeit ist oder ein Missbrauch passiert, also eine Gängelung oder eine tiefe Ausnützung, so eine Art Versklavung, so ein emotionaler Missbrauch oder Gewaltmissbrauch, oder wenn die Mädchen eher als die Burschen in dem Alter hochsensibel sind und sich das so zu Herzen nehmen, dass sie dann ihr Herz verschließen, um sie noch nicht noch weiter verletzen zu lassen, dass sie dann auch in dieser Phase ihre Enttäuschung so groß ist, dass sie sich nicht mehr für das andere Geschlecht öffnen wollen und dass sich dann dadurch eine homosexuelle Beziehung entwickelt, weil wenigstens jemand vom gleichen Geschlecht versteht mich dann. Und dann ist eben schon die Sexualität geweckt und die Erotik geweckt und dann probiert man das gleichgeschlechtlich aus, weil man sich denkt, wenigstens dort wäre ich nicht verletzt. Und dann gewöhnt man sich das an und empfindet dann gar nichts mehr Komisches dabei, aufgrund von der Verletzung. Und viele Homosexuelle sind aufgrund von Verletzung oder von Verführung dann eben haben eine homosexuelle Entwicklung durchgelebt. Obwohl es gibt ja kein Homosexualitätsgen, man wird nicht als Homosexueller geboren, das wird man auch in 1000 Jahren nicht entdecken, dieses Homosexualitätsgen, sondern man wird durch Verführung oder durch schwere Verletzungen entwickelt man ein homosexuelles Empfinden, ein gleichgeschlechtliches, erotisches Empfinden. Man bleibt aber trotzdem immer allein, immer enttäuscht und immer leer. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Auch das ist eine Entwicklungsverzögerung oder sogar eine Entwicklungsblockade. Früher war die Homosexualität laut der internationalen Klassifikation der krankheitswertigen Diagnosen, ICD, war das noch eine Erkrankung, die Homosexualität. Das ist jetzt eben ja, herausgenommen worden, nicht mehr eine Erkrankung. Und in Malta wird man sogar bestraft, wenn man versucht, jemand von der Homosexualität abzubringen. Bis zu 5 Jahre Haft wird derjenige Priester oder Arzt oder Therapeut bestraft, wenn er jemand von der Homosexualität versucht, nicht wegzubringen, sondern ihm zu helfen, die Verletzungen zu bearbeiten und diese inneren Blockaden zu lösen. Bin gespannt, wie das in der Gesellschaft weitergeht, weil das sind Verletzungen, sind Blockaden. Jeder, der diese Entwicklungsverzögerung hat und da ehrlich auch mit Unterstützung hinschaut, wird auf diese Dinge dann auch kommen. Aber das ist ein heißes Thema und ja, bin mir bewusst, dass das kontroversiell diskutiert wird, aber ich möchte es bewusst in dieser Sendung auch bringen, weil es einfach gang und gäbe unter den heutigen Jugendlichen ist. Sowohl die Magersucht wird fast provoziert und man wird lächerlich gemacht und schau, wie du ausschaust und wie dick du bist und so weiter. Und dann kann es wirklich sein, dass dann so jemand einen Selbsthass entwickelt, in eine Magersucht hineinkippt und genauso auch in homosexuelle Empfindungen ist es ähnlich, weil es so beworben wird medial und dadurch oft in den Schmutz gezerrt wird. Weitere schwierige Entwicklungsphasen ist die ganze Ablösung von den Eltern. Wenn ich zu strenge Eltern habe oder zu übermächtige Eltern, zu leistungsbetonte Eltern, zu kontrollierende Eltern, muss ich mich als Jugendlicher loseisen, freikämpfen. Und heutzutage gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr das Telefon in der im Vorzimmer, also im Zentrum der Wohnung, ja, wo alle mithören konnten. Heute kann man ja eh mit dem Handy in Intimität und Sicherheit telefonieren, was eine große Hilfe ist, und da hat er durchaus Stücke mehr Freiheit. Und meistens darf man auch, so wie es halt das Jugendschutzgesetz dann auch ermöglicht, leichter weg. Ist auch heute schon üblicher, als es früher war. Aber trotzdem gehört es oft erkämpft, dass man auch seinen eigenen Weg gehen darf. Alles, was extrem ist, werden Eltern versuchen zu verhindern, wenn sie nicht auch extrem sind, kann es sein, aber wenn Eltern normal sind, werden Eltern über Extreme ihrer Kinder unsicher und unruhig sein und werden versuchen, das Extreme zu bremsen oder zu nivellieren. Und hier geht es darum, dass man den Jugendlichen die extremen Sichtweisen auch ausleben lässt, mit enger Begleitung, und dass man auch spricht mit den Jugendlichen darüber, warum sie das jetzt so extrem leben, auch durchaus deutlich und stark die eigene Meinung sagt, aber sie es trotzdem selber ausprobieren lässt, solange es nicht zu gefährlich wird. Man muss nicht alles ausprobiert haben, um zu wissen, was gut ist und was nicht gut ist. Leider probieren viele Jugendliche ohnehin viel zu viel aus, weil sie glauben, sie müssen mutig sein und das ist jetzt die Chance und so wird man erwachsen und das traue ich mich und das schaffe ich schon und ist doch wurscht, ja. Also ich kenne eine Jugendliche, die hat, obwohl sie überhaupt nicht wollte, mit drei, also eine Frau, ein Mädchen, die hat, ohne dass sie es wollte, mit 16 mit drei verschiedenen Männern geschlafen, um auszuprobieren, wie ist es? Und wie, was ist besser und was ist schlechter? Am Schluss war sie extrem verletzt, war wirklich schwer beziehungsgestört dann nachher, hat sich auf nichts mehr eingelassen, und ist drauf gekommen, okay, das war keine gute Idee, das auszuprobieren, aber dann hat sie echt lange gebraucht, um wieder Vertrauen zu fassen und auch wieder einen Selbstwert zu kriegen, wegzukommen von ihrem eigenen Hass gegen sich selbst als Frau, wo sie sich als Frau dann abgelehnt hat, dass sie so ist, wie sie ist, hat sich als Schlampe gefühlt, all diese Dinge, ja. Das ist dann ein harter Weg der Seelenarbeit zurück wieder in eine Selbstakzeptanz. Und da braucht es dann oft Hilfe von jemandem, der mich auch professionell begleitet. Und deshalb bin ich auch sehr dafür, dass Jugendliche Psychotherapie in Anspruch nehmen sollen, ist auch in vielen Organisationen gratis bis zum 18. Lebensjahr. Und ich lade immer ein, bitte macht eine Therapie. Das ist keine Schande, sondern das ist eigentlich eine Hilfe, dass ich mich besser entwickle. Das ist eine Hilfe, dass ich genau die Dinge, die ich alleine nicht check, mit einem Profi, der da Ausbildungen dazu gemacht hat, der sich damit beschäftigt hat, auseinandersetzen kann, um über diese Schwierigkeiten wegzukommen. Auch ein geistlicher Begleiter ist mir in dieser Phase eine enorme Hilfe, weil ich dem vertrauen kann. Also es geht immer darum, kann ich dem vertrauen? Und mit dem kann ich dann meine ganzen Unsicherheiten und meine ganzen Fragezeichen besprechen und kriege dadurch Sicherheit. Also ich bin total dafür, das mit einem Menschen zu besprechen, dem ich vertrauen kann. Dann ist aber auch wichtig, wenn ich genug von ihm gelernt habe, nicht mich weiterhin abhängig zu machen, sondern dann mich zu lösen und dann meinen eigenen Weg zu gehen. Das ist oft nicht so leicht, oft hält dann der geistliche Begleiter mich fest und will mich dann auch in eine Richtung ziehen, will, dass ich dann in den Orden eintrete oder dass ich das und das mache, ja, dass ich die und die heirate und so, wo es dann zu Situationen kommt, wo der geistliche Begleiter dann über seine Kompetenz hinaus mich versucht zu prägen. Und das ist dann urwichtig, zu sagen, du hast mir urviel geholfen, ich bin dir dankbar dafür, aber jetzt muss ich mich genauso, wie ich mich von den Eltern löse und gelöst habe, muss ich mich jetzt auch von dir lösen, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Ich kann jetzt nicht dich um Erlaubnis fragen, lieber geistiger Begleiter, ob ich heiraten darf oder nicht, auch wenn du vielleicht gute Argumente hast für das eine oder für das andere. Aber ich muss wieder zurückfinden, dass ich selbst stehen kann, selbstständig, und mit einem klaren Selbstbewusstsein meinen Weg findet. Und es ist oft ein harter Prozess und diese Loslösungsphasen sind oft schmerzhaft und viele Tränen und auch wieder Verletzungen, aber die sind notwendig, damit ich mich quasi freiboxe. Im Endeffekt muss ich mein Leben ja selber schaffen und muss selber zu den Handlungen stehen, die ich dann auch setze. Ich darf immer fragen. Ich darf auch immer zwei und drei Leute fragen. Ich brauche nicht nur einen einzigen fragen. Und gefährlich wird es immer dann, wenn mir einer sagt, das darfst du nur mit mir besprechen. Und das ist geheim. Und wenn du mit jemand anderen auch drüber redest, bin ich beleidigt. Und dann brauchst du mit mir gar nicht mehr reden. Obwohl der genau weiß, dass ich von ihm noch sehr viel halt und ziemlich abhängig bin. Und das ist gemein, weil dann versucht er Macht über mich auszuüben und versucht mich zu manipulieren, sondern ein guter geistlicher Begleiter, ein guter Therapeut, ein guter Vater, eine gute Mutter sagen immer, red auch mit anderen drüber, bilde deine eigene Meinung und schaut, ist es verantwortbar, ist es lebbar, auch noch in 5 Jahren, auch noch in 10 Jahren. Versuche ein Stückchen weiter zu denken, als wie nur die nächsten 2 Wochen. Das sind alles Dinge, die man lernen muss und die brauchen Zeit. Und die brauchen Mut und die brauchen auch einen Schutzraum, wo diese Dinge wachsen können, wo sich die Dinge entwickeln können und wo es reifen kann. Ja, ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber ich glaube, es ist gedacht, dass auch andere anrufen. Stimmt das? Dann bitte um Bekanntgabe der Telefonnummer.
Das stimmt. Sie sind jetzt herzlich eingeladen, anzurufen. Wenn Sie Fragen an Dr. Reinhard Pichler haben, können Sie anrufen unter der Telefonnummer 01 710 60 16. Wenn Sie außerhalb von Österreich anrufen, mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. Ich lade Sie nochmal herzlich ein, es sind alle Leitungen frei, anzurufen, um ins Gespräch zu kommen mit Dr. Reinhard Pichler, wenn Sie eine Frage haben oder ein Zeugnis geben wollen. Sie erreichen das Wiener Sendestudio mit der Telefonnummer 01 710 60 16. Wenn Sie außerhalb von Österreich anrufen, mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. Die erste Anruferin hat uns erreicht, Frau Christina aus Wien. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Pichler.
Ja, hallo.
Ich habe den Eindruck... Hallo?
Ich höre Sie, ja.
Ich habe den Eindruck, dass diese ganze Computersache, was Sie am Anfang gesprochen haben, dass das auf die Seele der Jugendlichen als auch auf die Seele der Erwachsenen keinen guten Einfluss hat. Also dass das wirklich sehr viel Schaden anrichtet, weil doch die Menschen auf so viele Dinge da surfen können und alles mögliche Gift in sich hinein essen oder fressen, könnte man sagen, was schlecht ist, wo dann auch sehr viele viel Schaden eben angerichtet wird in der Seele und dadurch auch die Ablenkung vom Glauben gegeben ist. Weil dann hat man doch, das wissen Sie ja sicher aus der Praxis, dass ja viele dann auch süchtig werden und unter Computer stundenlang sitzen und so weiter, statt was Vernünftiges zu tun, ein gutes Buch zu lesen oder zu Gott irgendwie zu finden.
Es hilft halt nichts. Sie sind einfach von einer anderen Generation, Frau Zipko. Ja? Das ist einfach eine ja, andere
trotzdem,
Welt. Ja?
Trotzdem, auch wenn man eine andere Generation ist, sieht man das dann vielleicht doch auch mehr oder leichter, nicht? Weil wenn man in dieser Generation drinnen ist, ich denke oft, die Jugendlichen tun mir eigentlich leid, weil sie heute so überschüttet werden durch diese ganzen technischen Dinge, was da möglich sind, wo sie selber auch gesagt haben, diese Wischer, Telefon und das und jenes. Und das haben doch oft schon die Kinder, also kleinere Kinder haben schon die tollsten Handys und können damit alles Mögliche erreichen.
Ey, aber das ist halt die Zeit und jetzt müssen wir anstatt über die Dunkelheit klagen, ein Licht anzünden. Und es geht einfach halt darum zu schauen, wie gehen die Jugendlichen damit gut um. Und es gibt ja im Internet auch total viel religiöse Angebote, ja, die sehr, sehr gut sind. Ja, also man kommt ums Internet einfach als Jugendlicher unmöglich herum, ja, weil sonst bist du gleich komplett Außenseiter. Ja. Das ist gelaufen.
Alles hat gute und schlechte Seiten.
Ganz genau. Und deshalb müssen wir eher das Beste aus dem Internet machen, als Jugendliche muss man es lernen, aber auch als älterer Mensch muss man lernen, mit dem Internet umzugehen. Aber die Internetverwendung oder Internetnutzung von älteren Leuten ist komplett unterschiedlich zu jüngeren Leuten. Ja? Und deshalb ist es gut, wenn jüngere christliche Leute das Internet auch prägen, damit jüngere, noch nicht so christliche Leute gut mit dem Internet umgehen können und auch gute Inhalte finden und dadurch auch sogar zu Gott geführt werden. Ja? Also ich erinnere nur daran, die meisten Berufungen von Heiligenkreuz, ja, und das sind mittlerweile sehr viele, ja, sind übers Internet gekommen und nicht über
gehört.
Natürlich. Ja, also und das ist jetzt ein Vorzeigebeispiel, Heiligenkreuz, ja. Das heißt, man kann das Internet überhaupt nicht jetzt schlecht machen, sondern es ist einfach eine andere Art des Zugangs, ja. Natürlich kann ich, wie beim Brotmesser kann ich Brot runterschneiden und ich lasse mir das Brot gut schmecken und teile es aus und tue einen Segen drüber oder ich bringe jemand um damit, ne. Das ist eine Waffe oder eben eine wichtige Hilfe, um Brot zu schneiden, ne.
Ja, freilich. Es hat alles seine guten und schlechten Seiten, nicht? Und aber auch mit der Sexualität umzugehen, nicht? Also die Jugendlichen, wie Sie dort zuerst erwähnt haben, das ist ja auch leider Gottes, ich glaube in manchen, Gegenden wird das schon irgendwie auch gesagt, dass dieses sexuelle Leben vor der Ehe sich nicht so positiv auf das Weitere auswirkt und dass viele eben eigentlich nicht so gut gehen, wenn vorher eben schon so Pseudo-Ehen, ich weiß nicht, haben Sie ja auch schon davon gesprochen, von Pseudo-Ehen.
Ja, ja.
Ich glaube, ich habe mit einer Frau einmal das gesagt, dass sie eben schauen soll, dass sie von einem Mann wegkommt und sagen soll, ich will keine Pseudo-Ehe mehr, ich möchte eine richtige Ehe führen, nicht. Und ich glaube, das sollte auch viel mehr den Jugendlichen werden, dass das nicht unbedingt, so wie Sie selber gesagt haben, führt zu vielen Verletzungen, nicht?
Ja, das, und, ja, das die Sexualität ist zu jeder Zeit und zu in allen Phasen und für alle Generationen ja einfach oft ein Knackpunkt, ob ich einen guten Weg gehe oder nicht. Ja? Und deshalb brauche ich den Heiligen Geist, brauche ich Gebet, deshalb brauche ich auch eine Herzensbildung, ja, zu jeder Generation. Aber ja, jede Generation hat andere Herausforderungen zu bestehen in diesem Bereich. Ja,
ja, und es ist aber auch heute, ja, Entschuldigung, es ist ja auch heute sehr schlimm für die Jugendlichen, weil doch wirklich sehr viel Ehe zerstört sind, nicht? Da gibt es diese Patchwork-Familien und so weiter. Also ja, das bringt ja auch viel Durcheinander hervor, nicht? Also
ja,
wo die Jugendlichen dann wirklich zu Dingen greifen oder zu was weiß ich, eben schlecht im Wahl treffen. Natürlich haben sie recht. Ich habe das auch gehört, dass in Heiligenkreuz viele Leute durch Internet auf das aufmerksam geworden sind, dass sie auch im Priesterlaufbahn oder also im Mönchsleben hineinkommen können. Nicht? Das ja, sicher. Entschuldigen, wenn ich so lange jetzt geredet habe, aber das wollte ich halt auch.
Danke für Ihren Beitrag und für den Anruf am Abend.
Danke vielmals.
Zum Gruß. Wiederhören. Gell?
Auf Wiederhören. Die Leitungen sind weiterhin frei. Und ich darf Ihnen, Dr. Reinhard Pichler, nochmal das Wort übergeben.
Ja, ich möchte gern, also Sie können jederzeit anrufen und mich unterbrechen, aber ich möchte gern auf etwas noch eingehen. Wie wäre ich ernst genommen als Jugendlicher? Wie wäre ich gehört, wenn mir was wichtig ist? Was ist, wenn ich das Gefühl habe, mich nimmt keiner ernst und ich kann mich nicht so gut ausdrücken, oder wenn ich mich versuche auszudrücken, dann lachen die anderen, und Auslachen ist sehr beschämend und bringt mich sehr ins Hintertreffen und lässt mich dann klein werden, auch wieder vom Selbstwert. Also Selbstwert ist ganz wichtig in der Phase zwischen 14 und 20, dass der stark bleibt, dass der ausgebildet werden kann. Was ist, wenn ich mir denke, okay, ich habe noch eine zu kindliche hohe Stimme, oder ich werde nicht ernst genommen, weil ich bin meistens die Lustige, und wenn ich ernst sein will, nimmt mich keiner ernst und so. Dann kommen eben Ängste hoch. Und da geht es eben jetzt darum, dass ich geduldig mit mir selber bin und nicht von einmal schon erwarte, dass sich alle umdrehen und sagen, aha, na jetzt bist du einmal ernst, aha, jetzt erkennen wir es deutlich, sondern die Leute sind intuitiv und sie sind gewohnt, so wie ich meistens bin. Und wenn ich eine Verhaltensänderung versuchen und leben möchte, muss ich dranbleiben, muss ich mir selbst quasi treu sein, muss ich einfach mindestens 30 Mal, wenn ich sonst immer die Lustige bin, muss ich 30 Mal ernst, also bei 30 Gelegenheiten, ja, 30 Mal, mindestens 30 Mal was ernst vermitteln. Und ich darf erst erwarten, dass ich nach dem 30. Mal überhaupt wahrgenommen werde, aha, sowas, die oder der kann ernst sein, aha, das haben wir gar nicht gewusst bisher. Das heißt, es braucht Zeit, weil jeder von uns steckt den anderen Menschen in Schubladen. Nicht böswillig, sondern weil es das Alltagsleben erleichtert. Und wenn ich weiß, keine Ahnung, der ist der Lustige und der ist der Spaßmacher und der ist immer der Ernste und der ist der Schüchterne und der ist der Ruhige und der ist der Starke und der ist der Schwache, dann brauche ich als Außenstehender, der den anderen nicht so genau beobachtet und eher oberflächlich nur wahrnimmt, brauche ich 30 Mal eine andere Erfahrung, dass ich merke, ah ja, der ist ja gar nicht so stark. Der ist ja in Wirklichkeit schwächer. Oder so ähnlich, ja? Und der ist so sensibler und so weiter. Also das heißt, Vertrauen auf die eigene Konsequenz. Wenn ich was wirklich will und ich mache was öfters, garantiere ich Ihnen, sowohl liebe Erwachsene als auch liebe Jugendliche, dass ihr dann auch gehört werdet. Ja, ich freue mich, dass ich mal in dieser Abendsendung unser Glaube sprechen konnte zu euch. Es ist eine eine andere Schiene, sonst bin ich ja eben in der Lebenshilfe oder auch Zeit für dich. Ich glaube, diese Woche habe ich sogar Zeit für dich am Abend. Das sind wieder andere, die anrufen. Ich möchte euch, liebe Jugendliche, einfach sagen, dass ich euch bewundere, wie ihr das gut hinkriegt in diesen doch sehr herausfordernden Zeiten, so wie auch die eine Anruferin gesagt hat, das sind schon jetzt starke Herausforderungen, in denen wir leben, in dieser Hochleistungsgesellschaft und in dieser schnellen Gesellschaft, mit diesen vielen Erwartungen, die wir erfüllen müssen und so. Das ist schon gar nicht einfach. Und ich freue mich, wenn ihr das auch mit der Hilfe Gottes auch gut durchsteht und gut durchlebt und ein Vertrauen auch in Jesus habt. Ja? Das wünsche ich euch, weil Jesus ist der Freund, der mit mir geht durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen, durch Schwierigkeiten und durch Einsamkeiten, aber auch durch Unsicherheiten in Beziehungen und auch in Fragen nach meiner Berufung. Und zwischen 15 und 20 ist ganz stark die Berufungsfrage, ob ich jetzt zur Ehelosigkeit oder zur Ehe berufen bin. Das darf auch wechseln, das muss auch jetzt nicht gleich entschieden sein. Ja? Ich darf da verschiedene Erfahrungen machen, aber gut ist es nicht, zu weit zu gehen. Gut ist es nicht, total sich jetzt schon fix zu binden und sich zu verbarrikadieren aufgrund von Enttäuschung. Also ich wünsche euch, dass ihr auch euer Herz freilasst und euch führen lasst vom Wesentlichen, nämlich das Wesentliche ist, was ist die Sehnsucht meines Herzens, was lässt mich leben, was lässt mich frei sein, was lässt mich auch langfristig innerlich glücklich sein und was lässt mich auch langfristig, soweit ich das als Jugendlicher auch langfristig denken mag, atmen und froh sein. Ja, dass euch das gelingt, dass ihr durch diese ganzen Entwicklungsphasen durchkommt, das wünsche ich euch. Ich wünsche euch eine gute Nacht und alles Gute und auf bald.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Sendung heute Abend. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können auch gerne eine CD dieser Sendung bestellen bei uns im Hörerservice unter der Telefonnummer 01 710 70 72.